Heute bei «Apropos» die Europawahl. In den nächsten Tagen vom 6. bis am 9. Juni finden überall in europäischen Ländern Wahlen statt für das Europaparlament. Also für das Gremium, das am Schluss den Kurs der EU prägt.
Die bevorstehende Europawahl bedeutet nicht nur eine Weichenstellung für die Politik, sondern auch für die Wirtschaft.
Sie hoffen bei den Europawahlen auf satte Gewinne und die aktuellen Prognosen sagen Ihnen auch solche voraus. Die Rechtsaußenparteien in der EU.
Aus Schweizer Sicht wirkt das für viele zuerst mal weit weg, betrifft am Ende aber natürlich auch uns.
Die Schweiz ist bekanntlich nicht Mitglied der EU, aber Wahlheimat für viele EU-Bürger und Bürgerinnen.
Die EU ist die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz.
Wie die Wahl abläuft, was sie bedeutet und was zu erwarten ist, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem EU-Korrespondent vom «Tagi», mit dem Stefan Israel in Brüssel. Hallo Stefan.
Hallo Mirja.
Stefan, für dich als EU-Korrespondent, wie aufregend ist die Europawahl?
Ja, das ist natürlich sehr aufregend. Das ist ja so ein grosses Event, grosses Ereignis. Ich sage immer, ja, eigentlich in der Brussels-Bubble, Brüsseler Blase, vielleicht mehr als außerhalb. Das ist so eine Art Höhepunkt, wo es eigentlich um die Ausrichtung von der EU geht. Es geht natürlich um Macht und Posten. Posten werden dann nachher verteilt, da kommen wir sicher noch zurück. Und das ist natürlich immer auch eine Herausforderung, das Schweizer Publikum näher zu bringen, weil die EU ja auch eben, für, wie du gesagt hast, weit weg ist. Da muss man ehrlicherweise sagen, es ist auch für viele EU-Bürgerinnen und Bürger relativ weit weg. Ich glaube, die Herausforderung haben meine Kollegen und Kolleginnen auch.
Über all das reden wir jetzt in der heutigen Folge, aber zuerst mal darfst du selber eigentlich auch mitwählen?
Ja, leider nicht, nein. Aber eben, ich habe drei Kinder, wo jetzt der Jüngste ist 17, der darf jetzt das erste Mal auch mitwählen. Also da haben wir natürlich schon Diskussionen gehabt.
Okay. Fangen wir mal an mit den Grundlagen. Was ist denn eigentlich das Europaparlament, das jetzt neu gewählt wird?
Ja, das ist, wenn man es auch kennt aus der Mittelstadt, auch aus der Schweiz, Legislative, also der Gesetzgeber, eine von zwei Kammern, muss man sagen. Von dort her gibt es eigentlich immer ein bisschen, kann man sagen, parallel auch zur Schweiz. Also es gibt eben eine Art Ständerat, das ist die eine Kammer, die kleinere dort, wo Fachminister in dem Fall, also sind nicht gewählte Politikerinnen und Politiker wie in der Schweiz, sondern Minister von den Mitgliedstaaten kommen und über Gesetze entscheiden, regelmäßig. Also eben der Landwirtschafts- oder der Migrationsminister und so weiter. Und dann gibt es eben das EU-Parlament, das ist eine Art Volksvertretung, wo alle fünf Jahre eben die 360 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger können Abgeordnete wählen. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Volkswahl erst seit 1979 existiert und dass das Parlament eigentlich bei jeder Vertragsänderung über die letzten Jahre mehr Mitsprache bekommen hat. Am Anfang ist es tatsächlich mehr so ein Diskussionsforum gewesen und heute ist es eben eigentlich praktisch ein vollwertiges Parlament.
Es gibt ja neben dem auch noch nationale Parlamente in allen EU-Staaten. Für was ist jetzt das Europaparlament genau zuständig? Also was wird dort bestimmt?
Ja, eigentlich immer mehr. Also am Anfang ist es eben eigentlich kein vollwertiges Parlament gewesen, mehr ein Diskussionsforum. Also am Anfang haben sogar die Mitgliedstaaten eigentlich die Abgeordneten entsandt und erst seit 1979 werden sie tatsächlich in den Mitgliedstaaten auch in der Volkswahl gewählt. Also heute ist, kann man sagen, dass das EU-Parlament eigentlich für alles mitentscheidet und eben auch Gesetze mitprägt, dass es in Stempel aufdruckt. Ausser vielleicht bei der Aussen- und Sicherheitspolitik, wo die Mitgliedstaaten nach wie vor Kompetenzen bei sich haben. Also dort hat das Parlament eigentlich nicht viel mitzureden. Also es hat da eigentlich jetzt keinen grossen Einfluss.
Kannst du uns denn ein konkretes Beispiel nennen, wo man quasi so die Wirkung vom EU-Parlament direkt spürt? Also was gibt es nicht ohne das EU-Parlament?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil also man kann vielleicht sagen, pauschal, generell, das Parlament vertritt eher die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Bei den Mitgliedstaaten hat man oft den Eindruck, dort, oder auch bei der Kommission, dort ist der Einfluss von Lobbyisten, von Unternehmen stärker. Also man hat das gesehen, sagen wir mal, beim Gesetz über künstliche Intelligenz, wo das Parlament eben sehr stark darauf gedrängt hat, dass die Überwachungstechnologie eben nicht jetzt zur Massenüberwachung kommt, wo dank dann ein neues Instrument möglich wäre. Oder auch bei den Regeln für soziale Medien und zum Beispiel, wo in der letzten Legislaturperiode verabschiedet worden sind, sehr stark eben der Schutz auch von den Nutzerinnen und Nutzern im Vordergrund gestanden ist und Und auf der anderen Seite hat man eben von Facebook und Co. sehr starkes Lobbying gehabt, das möglichst zu verwässern. Und da hat das Parlament Gegensteuer gehalten, sagen wir auch vielleicht bei der Asyl- und Migrationsreform, die noch kürzlich verabschiedet worden ist. Ist das Parlament ein Stück wie ein Korrektiv eben mit Blick auf Menschenrechte, dass eben auch gegenüber Asylbewerbern und Migranten Menschenrechte stärker gewichtet werden. Da haben die Mitgliedstaaten oft eher so ein bisschen die Interessen von ihren Innenministern und Polizeibehörden im Vordergrund gehabt.
Wenn man jetzt schaut, wie das EU-Parlament arbeitet, wenn so Themen von ihm diskutiert werden, inwiefern ist denn das eigentlich vergleichbar, sagen wir jetzt, mit unserem Parlament in der Schweiz? Also gibt es da so Parteien, Kommissionen, Ausschüsse und so weiter?
Ja, das Interessante ist eigentlich, dass es da einige Parallelen gibt. Und zwar im Sinn, dass es auch im EU-Parlament oder in der EU eben eigentlich keine feste Koalition gibt. Es gibt ja nicht eine Regierung und Opposition in dem Sinn. Die Abgeordneten sind natürlich auch in Fraktionen organisiert, wie im National- und Ständerat in der Schweiz. Also eben, es gibt zum Beispiel die konservativen Christdemokraten. Eine Fraktion, das ist die grösste, die Sozialdemokraten. Und dann kommen die Liberalen, die Grünen und eben so eher dann so das rechte und ganz linke Spektrum. Was vielleicht ein bisschen anders ist, ist zum Schweizer oder nationalen Parlament. Also die sind zwar entsprechend in einer politischen Familie organisiert, eben, wie ich gesagt habe, aber es gibt auch oft Druck aus der Hauptstadt auf ihre, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Abgeordnete, dass sie je nachdem nationale Interessen stärker gewichtet als die, sage ich mal, die politischen. Und das ist natürlich die Heterogenität in deiner Fraktion ist viel grösser, weil, sagen wir mal, bulgarische Sozialdemokraten oder Sozialisten sind manchmal schwierig vergleichbar mit einem deutschen Sozialdemokrat. Also die Vielfalt ist da viel grösser und darum ist das auch, eben gibt es ja auch die wechselnden Koalitionen, wechselnde Mehrheiten in dem Parlament.
Das Europaparlament ist ja sehr ein grosses Gremium. Das hat über 700 Mitglieder. Jetzt werden die neu gewählt. Wie läuft denn das ganz konkret ab?
Eben, da muss man eigentlich sagen, es sind eigentlich 27 nationale Wahlen. Eben, es hat mal Diskussion gegeben. Das ist, glaube ich, der französische Präsident Macron hat wählen, transnationale Listen hat er vorgeschlagen gehabt. Aber da hat es andere Mitgliedstaaten gehabt, die da dagegen gewesen sind. Dann hat man eigentlich zumindest teilweise wirklich europäische Wahl gehabt. Also es hätte dann Listen gegeben. Teil der Abgeordneten zumindest wären in allen 27 Staaten die gleiche Liste aufgelegt. Und nur ein grösserer Teil immerhin noch in den einzelnen Mitgliedstaaten. Das ist eben nicht durchgekommen. Ich glaube, eben die Wahl läuft eigentlich nach nationalen Regeln ab. Die wird auch von den einzelnen Staaten organisiert. Darum gibt es ja auch unterschiedliche Tage gewählt. Zum Teil eben nach Traditionen. Gewisse Länder haben Wahlen am Wochentag und andere am Wochenende. Ja, das spiegelt auch ein Stück weit die Vielfalt wieder.
Wählen dürfen die eben Bürgerinnen und Bürger von diesen 27 Staaten, wo jetzt die EU-Wahlen stattfinden, können eigentlich auch Schweizerinnen und Schweizer wählen gehen?
Ja, das ist eigentlich das Verrückte. Das verwundert mich jedes Mal wieder, dass ja eigentlich ein Viertel von der Schweizer Wohnbevölkerung im Prinzip wahlberechtigt ist. Eben, das sind Doppelbürger, aber auch viele EU-Ausländer, die in der Schweiz leben. Von daher ja, ist das durchaus eine Wahl, wo zumindest ein Viertel von unserer Wohnbevölkerung auch mitreden kann.
Du hast schon gesagt, es gibt Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen. Wer steht denn da zur Wahl und wie wird bestimmt, in welchem Land wie viele Abgeordnete am Schluss dürfen gewählt werden?
Ja, das ist natürlich auch wieder unterschiedlich von Land zu Land, wie das traditionell Wahlen organisiert werden, unterschiedliche Wahlkreise. Also die Zahl der Abgeordneten hat in der Geschichte vom EU-Parlament eben variiert. Es ist bis zum Brexit sind es 750 gewesen. Nachher ist es auf 705 reduziert worden und neu sind es jetzt in der nächsten Legislaturperiode werden 720 gewesen. Was man nachher sagen ist, dass größere Länder wie Deutschland untervertreten sind und kleinere übervertreten, weil wenn man das wirklich eins zu eins würde übersetzen, dann hätten so Länder wie Luxemburg oder Malta hätten vielleicht nur einen Abgeordneten. Jetzt haben die mindestens, ich glaube so festgeschrieben, in den EU-Verträgen mindestens 6 und Deutschland hat höchstens 96. Das ist auch ein Unterschied jetzt zu einem Nationalrat, der glaube ich streng proportional ist zur Bevölkerung. Oder in Deutschland im Bundestag gibt es eine gewisse, sagen wir mal, Diskriminierung von den grossen Ländern.
Wenn man sich jetzt vorstellt, Wahlen gleichzeitig in 27 Ländern, das klingt wahnsinnig kompliziert. Wer organisiert das eigentlich alles?
Also das machen die Mitgliedstaaten selber. Also in Belgien zum Beispiel finden gleichzeitig Wahlen auf anderen Ebenen, Regionalparlament und das Föderalparlament statt. Was vielleicht noch interessant ist, es hat so vereinzelt Versuche gegeben, eben auch mit Debatten. Es hat 3-4 so Fernsehdebatten gegeben, die übertragen worden sind oder die man im Internet kann finden von diesen Spitzenkandidaten. Aber eben das Problem ist immer ein bisschen, dass die Aufmerksamkeit nicht sehr gross ist. Ich nehme nicht an, dass die Einschaltquote für die Sendungen enorm ist. Also die eine hat zum Beispiel auch am Nachmittag am 3. stattgefunden. Das war organisiert von der von Eurovision, gleich wo Song Contest gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie die Einschaltquoten sind, aber sicher nicht riesig. Ja, es ist letztlich Work in Progress. Also ich habe gesagt, das EU-Parlament hat sich entwickelt und die EU ist eigentlich Baustelle seit ihrer Gründung. Also wie das Demokratie-Experiment, in welche Richtung sich das entwickelt, ist offen. Also es gibt immer Versuche, eben mehr Transparenz und mehr europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist eigentlich das Hauptproblem eigentlich von den europäischen Wahlen, dass in dem Sinn, eben, es gibt ja eine Schweizer Öffentlichkeit, wobei manchmal zwischen Röstigraben ist es ja auch, gibt es auch unterschiedliche Wahrnehmungen, aber in der EU ist es natürlich noch viel krasser zwischen den Mitgliedstaaten. Also in dem Sinn eine Debatte auf europäischer Ebene, die gleichermaßen in Bulgarien wie in Malta interessiert, das ist sehr schwierig vorstellbar.
An dieser Stelle schauen wir in einen Teil von unseren Nachbarländern, nämlich nach Frankreich, Italien und Deutschland. Wir haben unsere Korrespondenten vom TAGI und von der SZ vor Ort gefragt, was konkret die Europawahl in diesen Ländern bedeutet, wo sie berichten und was im Vorfeld die grossen Diskussionen waren. Den Anfang macht Oliver Meiler, er ist Korrespondent in Frankreich.
In Frankreich dreht sich in dieser Wahl alles um eine Frage. Wie viel macht das Rassemblement National, die rechtsextreme Partei von der Marine Le Pen? Wenn es mehr als 30% wäre, wie das alle Umfragen von den letzten Wochen vorausgesehen, dann wäre das ein bedeutendes Resultat. Klar, Europawahlen sind in Frankreich immer eine Art Midterm-Wahlen zwischen zwei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Und fast jedes Mal wird die sitzende, die amtierende Regierung abgestraft. Trotzdem ist das Ausmaß vom absehbaren Wahlsieg der Le Penisten ein politischer Faktor von nationaler Bedeutung. Denn darum hat man auch gesehen, wie das Spitzenpersonal von Emmanuel Macron sich stark engagiert hat in der Kampagne. Vor allem der Gabriel Attal, der Premierminister, und der Präsident selber auch. Alles haben sie versucht, um die Wahl zur grossen, dramatischen Richtungswahl zu machen, zu dramatisieren und zu Recht natürlich. Aber ob es gelungen ist, ist eher fraglich. Antreten tut das Rassemblement National mit dem jungen, erst 28-jährigen Jordan Bardella, einem Zögling von der Marine Le Pen. Der hat eine ziemliche Popularität, auch bei den Jungen, die finden, das ist ein Junge, der versteht uns, obwohl der so redet, wie die Extremrecht immer redet, und das ist nicht sehr frisch oder jung oder modern. Der Bardella hat die Wahl zum Referendum über den Macron stilisiert und über die Regierung von Macron und über das Europa von Macron, so hat er das genannt. Und er hat viel über Immigration geredet, das funktioniert offenbar noch immer. Wer der Bardella genau ist, das weiß niemand so genau, aber er ist ganz sicher die zentrale Figur bei dieser Wahl. Er gilt heute als der populärste Politiker im Land, populärer noch als seine Mentorin Marine Le Pen. Wahrscheinlich wird der Bardella am Abend nach der Wahl den Präsidenten auffordern, das Parlament aufzulösen und vorzogene Neuwahlen auszurufen. Das machen sie immer. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. 2027 sind dann wieder Präsidentschaftswahlen und auf die ist alle Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren in Frankreich konzentriert.
Mein Name ist Dominik Geigemann. Ich berichte aus Berlin über Deutschland. Die Europawahlen gelten in Deutschland traditionell als eher weniger wichtige Wahl. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass nur jede vierte Deutsche der Ansicht ist, dass Entscheidungen im Europaparlament wichtig sind. Dennoch zeigen die Umfragen, dass sich etwa ein bisschen mehr als 60% der Deutschen eher stark oder stark für die Europawahl interessieren. Und der Wert ist ziemlich hoch, Vor allem im Vergleich jetzt auch zu 2014 und 2019, also den letzten Wahlen, in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren, ist der Wert um etwa 10 Prozentpunkte gestiegen. Was interessant ist bei dieser Wahl, ist, dass zwei genuin europäische Themen für die Wählerinnen und Wähler im Vordergrund stehen, also entscheidend sind für ihre Stimmabgabe. Und zwar ist das einerseits das Thema Frieden in Europa, das zweite Thema ist die Migrationspolitik. Und die beiden Themen merkt man natürlich in allen Ländern, selbst die grossen Mitgliedsländer wie Deutschland, dass der nationale Spielraum bei der Regulierung, zum Beispiel von der Migration oder aber bei der Unterstützung von der Ukraine, relativ klein ist, verglichen jetzt zum europäischen Spielraum, und dass eigentlich die Themen am ehesten auf europäischer Ebene müssen bearbeitet und behandelt werden. Wenn man zwei einzelne Themen will rausgreifen, die im Wahlkampf aufgefallen sind, dann sicher die SPD, also die deutschen Sozialdemokraten, wo häufig ihren Kanzler Olaf Scholz auf Plakat abgebildet haben. Und zwar, obwohl er natürlich nicht bei der Europawahl antritt als Kandidat. Und in der Regel mit dem Hinweis darauf, entweder dass er der Friedenskanzler ist oder dass es der SPD um Frieden geht. Und das ist insofern ja ein bisschen ironisch, als die SPD-Regierung, also die deutsche Regierung, geführt von der SPD, der zweitgrößte Unterstützer, auch militärische Unterstützer von der Ukraine ist, also den ukrainischen Krieg unterstützt und gleichzeitig versucht, die ängstlichen deutschen Wählerinnen und Wähler zu beruhigen, indem sie ihnen sagt, ja, wir sorgen da damit eben auch dafür, dass Deutschland aus dem Krieg rausgehalten wird und dass Europa aus dem Krieg rausgehalten wird. Vielleicht das Letzte noch. Die Stimmung insgesamt ist in Deutschland schon seit Wochen extrem erhitzt und sehr aufgeheizt. Und das gilt für die ganze Politik. Interessanterweise ist das bei der Europawahl jetzt eher weniger der Fall. Also dass man jetzt würde auf die Wahl hinfiebern oder dass es riesige Streitgespräche würde geben, über die man nachher tagelang redet im Land, das ist jedenfalls nicht so.
Mein Name ist Marc Beise, ich bin Italien-Korrespondent des Tagesanzeigers und der Süddeutschen Zeitung. In Rom ist die Europawahl sehr wohl ein großes Thema, ein größeres, als mir das in Deutschland berichtet wird. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass das Thema innenpolitisch gesehen wird. Das gilt als eine Art Test für die Frage, wo steht die Regierung und wo stehen die Oppositionsparteien knapp 2 Jahre nach den letzten nationalen Wahlen, die ja die damals noch relativ unbekannte Oppositionspolitikerin Giorgia Meloni ziemlich bravourös gewonnen hat. Sie hat dann eine sehr rechte Koalition gebildet und entgegen allen Erwartungen managt sie diesen Job bisher sehr gut. Sie hat auch auf europäischer Ebene gut mitgearbeitet, viel konstruktiver, als man das aufgrund ihrer sehr europakritischen Reden im Wahlkampf hätte erwarten können. Und es wird jetzt allgemein angenommen, dass sie bei dieser Wahl noch einmal zulegen wird. Sie ist also stabil in ihrer Anerkennung durch die Bevölkerung, währenddessen die Opposition, insbesondere die linke Opposition, eigentlich wenig Kraft entfaltet, was damit zusammenhängt, dass sie auch ziemlich zersplittert ist. Die größte Oppositionspartei, die Sozialdemokraten, unter ebenfalls einer Frau, Elly Schlein, bemühen sich eifrig, aber sind selbst im eigenen Lager nicht unumstritten. Meloni hat jetzt im Wahlkampf wieder zu europakritischen Positionen zurückgefunden. Es wird spannend sein, zu sehen, was sie nach der Wahl macht. Sie hat Interesse erkennen lassen, ein rechtes Bündnis zu schließen, auch mit rechtsextremen Politikern aus anderen Ländern wie Marine Le Pen aus Frankreich. Sie möchte dezidiert die linke und liberale Vorherrschaft in Europa, wie sie das sieht, brechen und durch eine rechte Vorherrschaft ersetzen. Gleichzeitig ist Italien natürlich ein Land, das erstens traditionell sehr europafreundlich ist und zweitens auch von Europa sehr profitiert. Es fließt sehr viel Geld aus Europa nach Italien und es wird spannend sein zu sehen, wie Giorgia Meloni diesen Balanceakt vollbringt, in Europa nationalistischer aufzutreten, ohne sich dort zu isolieren.
Stefan, jetzt sind wir eigentlich mitten drin im Inhaltlichen. Also wir haben es gehört, jedes Land hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Aber was sind die grossen, übergreifenden Themen von diesen Europawahlen, die dieses Jahr stattfinden?
Also vor 5 Jahren kann man sagen, ist es ziemlich klar gewesen. Klimawahl ist natürlich auch eine Klimawahl gewesen in der EU. Ich glaube auch in der Schweiz, ich weiß nicht, haben wir da gleichzeitig gewählt, aber so in dem Zeitraum. Das Mal ist es, glaube ich, das Bild heterogener. Da gibt's auch Untersuchungen dazu. Es gibt natürlich in Osteuropa ist natürlich der Krieg, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das grosse Thema. Die Frage, wie Europa in Zukunft seine Sicherheit und Verteidigung organisiert. In Westeuropa zum Teil nach wie vor Migrationsthematik natürlich. Und im Süden würde ich sagen, eben die Frage so ein bisschen vom Abstiegsängst, Wohlstand, wie kann Europa in Zukunft seinen Lebensstandard garantieren, auch mit Blick auf eben den Wettbewerb mit China und USA und so weiter.
Welche unmittelbaren Folgen könnte denn der Ausgang von dieser Europawahl haben?
Also die Prognosen gehen ja eben von einem Rechtsrutsch aus, also dass sie eher die rechte Partei am rechten Rand zulegen, also so in Frankreich Marine Le Pen, in Österreich die Freiheitliche, also FPÖ. In Deutschland weiß man nicht so genau, die AfD, Alternative für Deutschland, hat ja im Moment so gewisse Turbulenzen. In Italien eben Giorgia Meloni, wo ja im Moment auch Regierungschefin ist, also ihre Fratelli d'Italia, die dürfte gut abschneiden. Während die traditionellen, sagen wir mal, Parteien wie die Konservativen und Sozialdemokraten eher stagnieren oder verlieren und stark verlieren, voraussichtlich die Grünen und die Liberalen, wo ja der Macron seine Partei drinnen ist. Ja, die Auswirkung geht man eigentlich davon aus, dass sich das vor allem, sagen wir, beim Thema Klimawandel, wo eben vor 5 Jahren das grosse Thema war, wo ja die letzten 5 Jahre eben der Green Deal, ganze Reihe von Gesetzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, sozusagen die grosse, das Ergebnis jetzt war auch von den letzten 5 Jahren, die verabschiedet worden sind. Da gibt's ja eben rechts und rechts aussen viele Kräfte, die das in Frage stellen. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass gerade bei der Migrationsthematik, Migrationspolitik gibt's jetzt schon Diskussionen auch bis weit hin zu den Konservativen. Obwohl man jetzt eigentlich gerade erst eine Verschärfung mit Verfahren an der Aussengrenze verabschiedet hat, ob man die Politik nicht weiter verschärfen will. Da gibt's ja die bekannte Diskussion über das sogenannte Ruanda-Modell, wo Großbritannien versucht, ohne grossen Erfolg, dass man Asylverfahren in Zukunft sogar außerhalb der EU in Drittstaaten abwickelt. Also das ist so das Thema, wo möglicherweise könnte dann plötzlich Mehrheiten finden oder wieder auf den Tisch kommen, eben durch den Rechtsrutsch. Aber vielleicht kann man generell sagen, dass die Rechtsparteien, also die Rechts von den Konservativen, also dass es kein einheitlicher Block ist, sondern dass die sehr fragmentiert sind. Und darum, das ist eigentlich die grosse Frage, wie sehr sich die dann auch zusammentun. Also weil da gibt's die Wahrenfin in Finnland als Beispiel oder die Schwedendemokraten, das rechtsextreme Parteien, ganz anders tickert, wenn es zum Beispiel um Beziehung zu Russland, Putin geht, als zum Beispiel die FPÖ mit ihren doch ziemlich intensiven Beziehungen zu Moskau. Also das ist die grosse Frage, die sich dann nach der Wahl stellt.
Wenn die Wahlen stattgefunden haben, wie geht es denn weiter?
Ja, das ist eben das grosse Thema, auch wieder bei uns da in unserer Brüsselblase. Ich weiß nicht, wie weit das außerhalb dann interessiert. Ist die Frage von der Postenverteilung, wer wird was? Klar ist, dass Ursula von der Leyen im Rennen ist, um nochmal Kommissionspräsidentin zu werden, aber das ist eben unsicher, ob sie das dann schafft, weil sie am Ende eben im EU-Parlament eine Mehrheit braucht. Letztes Mal hat sie, glaube ich, nur 9 Stimmen mehr als nötig. Also es könnte spannend werden. Und scheitert sie im EU-Parlament, dann könnten ganz andere Namen, wo man jetzt nicht genau weiß, wer das sein wird. Das ist der vom kroatischen Ministerpräsident zum Beispiel. Einfach andere Konservative, die dann möglicherweise ins Rennen steigen. Und dann gibt's natürlich den EU-Ratspräsident, also das ist im Moment der Belgier Charles Michel, hat den Posten, müsste dann neu bestimmt werden. Das ist der, wo sozusagen die EU-Gipfel organisiert, eine Art Sekretär oder Sprecher von den Staats- und Regierungschefs in Brüssel, auch der neue EU-Aussenbeauftragte, das ist im Moment der Josep Borrell, der Spanier, müsste neu bestimmt werden, sozusagen das Gesicht von der EU auf der Welt, globalen Bühne, wo die EU ja eine gewisse Rolle wird spielen. Und die andere Frage ist, wie sich dann die rechten und sehr rechten Parteien in dem EU-Parlament werden organisieren. Im Moment sind die eigentlich zersplittert in zwei verschiedene Fraktionen. Plus ein Teil ist fraktionslos. Also da gibt es Bemühungen zwischen dem Viktor Orban und Giorgia Meloni und anderen, ob sie sich können zusammentun zu einer grossen rechtspopulistischen Aussenfraktion. Also das Spektrum ging dann von rechtsnational bis rechtsextrem eigentlich. Und je nachdem, also die werden so 25-30% könnten sie kommen, wenn sie sich alle zusammentun, also keine Mehrheit, aber sie könnten doch oft versuchen, wahrscheinlich dann Entscheidungen zu blockieren.
Werden wir auch in der Schweiz am Schluss etwas merken vom Ausgang von dieser Wahl?
Also in der Schweiz übernehmen wir ja manchmal, wir nennen das ja so euphemistisch autonomen Nachvollzug. Also wir nehmen ja einiges, eben gerade im Bereich, in der Vergangenheit ist es gewesen beim Datenschutz oder wahrscheinlich in Zukunft bei den Regeln für soziale Medien. Auch bei der Migrations- und Asylreform, da sind wir ja als Teil von Schengen und Dublin sind wir ja sowieso betroffen. Also wenn jetzt die EU ihre Klimapolitik in Frage stellt, hat das sicher auch Auswirkungen auf uns und eine weitere Verschärfung in der Migrations- und Asylpolitik hätte sicher auch Konsequenzen, beziehungsweise müssen wir entweder übernehmen oder zumindest diskutieren, ob wir das auch mitmachen wollen.
Stefan, erzählen die Wahlen auch etwas über den gegenwärtigen Zustand der Europäischen Union?
Ja, ein grosses Fragezeichen oder ein Indiz über den Zustand ist immer, oder ein Gradmesser ist immer Beteiligung. Also in der Vergangenheit ist es eigentlich so gewesen, lang, dass die Beteiligung sich immer wieder zurückgegangen ist. Das letzte Mal, vor 5 Jahren, hat es erstmal ein bisschen eine Trendwende gegeben. Ist es, glaube ich, wieder leicht über 50% gestiegen, die Wahlbeteiligung. Also das Zeichen, dass die Leute draussen auch interessiert. Man geht jetzt eigentlich davon aus, dass das Mal die Beteiligung weiter wird ansteigen. Es ist immer die Frage, gehen die Leute wählen, weil sie irgendwie aus Protest oder es ist ja ein Stück weit eben, weil sie ja national organisierte Wahl ist, oft auch eine Protestwahl. Also es gibt sehr unterschiedliche Motive, wie, so die Leute, wie sie sich dann entscheiden in dieser Wahl, protestieren sie gegen ihre Regierung, weil sie denken, das hat jetzt eh keine grossen Konsequenzen oder protestieren sie gegen die EU, wo für sie oft abstrakt ist, gewisse Regeln. Also eben, wenn man denkt an die Landwirte, Bauern, die immer regelmäßig gerade auch in Brüssel demonstrieren gegenüber neuen Regulierungen oder gegen Bürokratie oder was immer. Das ist die grosse Frage. Und das andere ist, was es vielleicht über Europa sagt, ist der Rechtsruck. Den sieht man ja nicht nur jetzt bei der europäischen Wahl, sondern eben auch, wird ja erwartet in Deutschland und in Österreich. Österreich hat das Jahr eine Wahl, zum Beispiel nationale Wahl in Frankreich in ein paar Jahren. Also es ist so ein Trend, wo man auch jetzt dann auf europäischer Ebene sieht. Und das andere ist vielleicht die Fragmentierung, also dass man einfach viele kleine Parteien auch am linken und rechten Rand sehen, wo da bei der Europawahl vielleicht dann einzelne Sitze gewinnen und es nachher dann schwieriger machen, im EU-Parlament auch Mehrheiten zu finden, eben wenn das so fragmentiert und zersplittert ist.
Danke vielmals für das Gespräch.
Danke dir.
Wer noch mehr möchte lesen über den Ausgang der Europawahlen, der findet natürlich bei uns auch die aktuelle Berichterstattung auf der Webseite und in der App. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Stefan Israel in Brüssel und die Folge produziert hat Zara Spreiter. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.